Herzlich willkommen zum freien Podcast von Spielvertiefung, der ja alle zwei Wochen gratis mit wechselnden Gästen erscheint. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit Spielvertiefung seit November 2021 ein unabhängiges Magazin an, in dem die Kultur und nicht der Klick relevant ist. Dabei geht es thematisch nicht nur um Videospiele, sondern auch um Brettspiele, um Comics und Literatur, denn sie alle sind manchmal auf sehr schöne Art miteinander verwoben. Ich arbeite komplett alleine und verzichte auf Werbung, auf Kooperation sowie über KI erstellte Inhalte. Daher ist diese Alternative zum Reichweitenjournalismus nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch an Bord kommt und mir dabei helft, dieses Magazin weiter zu etablieren. Mit einem Abo bekommt ihr on top natürlich noch einiges mehr. Neben der wöchentlichen Flaschenpost gehören dazu exklusive Vorschauen, Rezensionen, Breitseiten und Vertiefungen in Text sowie Audioform. Heute geht es endlich mal wieder um die Game Studies, zumindest im weitesten Sinne, denn im Sammelband Computerspiele, 50 zentrale Titel, geht es eben genau um Einflüsse und Wirkungen von vielen Spielen aus einem Zeitraum von, und jetzt festhalten, über 5 Jahrzehnten. Da sprechen wir also von Pong aus dem Jahr 1972, über Pac-Man von 1980, über Monkey Island von 1990, Silent Hill 2 von 2001, Minecraft von 2011 und selbst Death Stranding von 2019 ist dabei. Und das Beste ist, ich habe heute hier vor dem Mikro die beiden Herausgeber, und zwar Daniel Martin Feige und Rudolf Inderst. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Lieben Dank für die Einladung. Hallo, hallo.
Wann hat man schon mal einen Professor der Philosophie und einen Professor des Game Designs zusammen hier im Gespräch? Also das freut mich jetzt erstmal. Und ich muss natürlich die Frage stellen, denn ich habe hier gerade diesen Wälzer vor mir liegen von über 400 Seiten. Das ist richtig schweres Gerät, würde ich sagen. Super interessante Themen. Aber auf der anderen Seite weiß ich aus einer gewissen Erfahrung als Chefredakteur, dass sowas über viele, viele Hürden springen muss, bevor das veröffentlicht wird. Ja, wie ist es denn dazu gekommen, diesen Sammelband anzugehen?
Rudolf, erzähl doch mal was dazu.
Ja, wir haben es versucht auch so. Der Daniel hat auf ein Format gesetzt, bei dem, ich muss zugeben, war ich anfangs etwas skeptisch, weil eins vorweg, neben dem Daniel fühle ich mich manchmal schrecklich dumm. Ob man es glaubt oder nicht, es ist genau so. Und dann hat der Daniel vorgeschlagen, lass uns als Einleitung doch so ein fiktives Gespräch führen dazu. Ich dachte, oh Gott, hab schon so innerlich geschwitzt, natürlich zugestimmt. Und da konnten wir dann aber diese Genesis praktisch so ein bisschen aufdröseln. Und ich würde nach wie vor sagen, dass die Grundidee war, oder der Keim entstand so bei meiner Lektüre eines Buches namens 50 Key Video Games. Das haben die Kollegen Perrin und Badreau und Wolf und Arsenault, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, rausgebracht. Und die haben so ein bisschen versucht, in ihren Augen eben ja zentrale Titel, Video- und Computerspiele zu versammeln und zu besprechen, ohne eben, und das erschien mir, denke ich, beiden ganz essentiell, ohne eben zu sagen, das sind die zentralen Titel, sondern es sind einfach zentrale Titel, die eben als ein Kompendium zusammenzustellen. So entstand der Grundgedanke, und dann waren die 100.000 Hürden, die du gerade beschrieben hast, alle zu meistern und zu nehmen. Das stimmt, ja.
Ja, es war schon auch ich meine, was ich ja auch attraktiv fand, Rudolf, ne, wir haben ja doch auch zwei sehr verschiedene Perspektiven und gewissermaßen Fachkulturen und Netzwerke im Spiel. Und das sieht man im Band auch an. Und ich finde, das ist eigentlich eine Stärke des Bandes, jetzt ohne nicht das eigene Buch über den grünen Klee loben zu wollen. Aber es ist sehr divers, würde ich sagen, besetzt und hat versammelt wirklich sehr verschiedene Schnittpunkte und Sichtweisen auf das Thema Games. Und ja, die Hürden waren natürlich doch hoch, ja. Es war schon, Handbücher sind jetzt erstmal, werde ich in nächster Zeit, glaube ich, nicht mehr viele machen, tatsächlich.
Ja, also die Hürden sind vielfältig, über die können wir ja auch noch sprechen, aber unterm Strich habt ihr es ja geschafft. Ich habe ja auch mitgemacht, ich durfte einen Beitrag über Shadow of the Colossus beisteuern, und ihr habt schon erwähnt, da sind viele ganz unterschiedliche Leute beteiligt, nicht eben nur Titel, Spielejournalisten, Kulturwissenschaftler und so weiter, und ihr beide habt auch etwas beigetragen. Der Rudolf hat über Fallout 3 geschrieben und der Daniel hat über Planescape Torment geschrieben. Also das verbindet euch wohl, die Lust auf Rollenspiele.
Gute Frage ist es. Ich glaube, Daniel, du bist ja wesentlich PC-sozialisierter als ich, gell?
Ja, also ich, naja, also meine Venia ist ja quasi C64er Amiga, aber dann auch schon Nintendo und Game Boy. Ich glaube, du bist Sega sozialisiert und ich bin Nintendo sozialisiert, so könnte man das vielleicht sagen. Oder sehe ich das falsch?
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, nee, aber PC ist schon, also ich habe natürlich auch viele verschiedene Konsolen hier rumstehen, auch allein schon aus Forschungszwecken, aber PC ist schon mein Leitgerät eigentlich.
Ja,
jetzt habe ich die Rollenspiele extra erwähnt, denn ich mache ja parallel mit dem Jochen Gebauer von The Pod gerade die Geschichte der Rollenspiele und da kämpfen wir uns durch die Jahre und Jahrzehnte. Und alleine, was ich da an Notizen habe, das ist unfassbar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste diesen Band auf Rollenspiele projizieren, also 50 zentrale Rollenspiele, dann wäre das auch gar nicht so einfach. Und ich habe natürlich mal reingeschaut, was habt ihr denn da so für Rollenspiele drin? Und da fehlt natürlich Wizardry, Leute.
So ist es.
Jetzt will ich auch gleich auf diesen Punkt, auf diese Hürde. Wie lange, wie ausführlich habt ihr euch denn darüber unterhalten, was denn da in diesem Band stattfinden soll?
Eins vorweg, dass natürlich Phantasy Star 4 auch fehlt, ist ein bodenloser Skandal. Aber ich möchte dieses Fass nicht aufmachen. Also Daniel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. In einer unserer ersten Planungssitzungen, ich hatte da auch großen Respekt davor, was würde reinkommen, was nicht, wie machen wir das? Aber der Daniel hat gar nicht lange gezögert und mutig voran, gleich mal skizziert mit scharfer Klinge, was so ungefähr, was sich vorgestellt hat. Und dabei haben natürlich schon von Anfang an gewisse Grundüberlegungen gespielt, zeitlicher Natur, Plattformnatur, Genre-Natur. Und Genre ist ja sowieso ein sehr schwieriger und umstrittener Begriff, wissen wir alle. Und dann war es natürlich auch so, im Laufe des Projekts hat sich natürlich auch herausgestellt, und dazu kommen wir wieder, das hat eben der typische Handbuchcharakter mit der Menge an AutorInnen. Nicht alles, was wir gerne an Titeln wollten, hat es insofern auch hineingeschafft, weil uns schlichtweg das Personal auch zu sehr später Stunde räusper abgesprungen ist und man dann natürlich Ersatzkräfte sucht, und um denen auch in der Arbeitszeit entgegenzukommen, schlägt man ihnen dann oft natürlich erstmal den eigenen Titel vor. Dann ist es aber oft so, wenn dann als Gegenvorschlag ein anderer Titel gemacht wurde, dann muss man natürlich auch so ein bisschen kompromissbereit sein und sagen, wir hätten gern die Person drin. Gibt es nicht einen Titel, den die entweder machen kann, der ausgefallen ist, oder zumindest einen in Anführungszeichen artverwandten Titel? Also das ist auch natürlich einiges an Kompromissware zu beachten.
Das habe ich mir doch gedacht, und das führt auch zu der nächsten Frage. Welche Titel hättet ihr denn noch gerne drin gehabt, die es dann aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft haben?
Ja, ich meine, zum Beispiel an meiner Stelle wäre es auf jeden Fall was aus der Wizardry-Reihe. Die liegt mir besonders am Herzen. Ich habe auch dieses grafische Update von dem allerersten gekauft, das jetzt ja erschienen ist vor einiger Zeit, und spiele tatsächlich im Moment Wizardry 6.
Ach.
Also, der Bane of the Cosmic, ich habe gerade den Untertitel vergessen, wo man mit diesen Zwergen in Bergen unterwegs ist. Ganz coole Grafik und ein absolut fantastisches Spiel. Also, das habe ich nie durchgespielt damals. Das wäre so die Wizardry-Reihe. Wir haben eine relativ große Lastigkeit, natürlich dann eher die BioWare-Engine-Spiele, Planescape und Baldur's Gate sind drin, allerdings auch die Reihe. Ich selber persönlich, da war ich ja auch hier schon mal im Podcast, hätte gerne mehr Taktik-Rollenspiele oder Taktikspiele, die einen Rollenspielbezug haben, wie XCOM oder Jagged Alliance drin gehabt auch. Aber das, wie Rudolf schon sagte, es ist so ein bisschen, wenn man den Band so versteht, dass er eigentlich ein Ausschnitt aus einer potenziell viel größeren Menge einschlägiger Spiele ist. Und so haben wir das ja auch gerahmt und so würde ich das auch verteidigen. Dann ist das manchmal auch eine pragmatische Sache, ja. Gerade bei der Anzahl von Autoren und Autorinnen, mit denen wir da interagiert haben, war das nicht ganz einfach zu handeln und haben dann natürlich auch viele Vorschläge auch von den Autoren und Autorinnen bekommen.
Ja, das habe ich auch so verstanden. Also es ist ja keine Top-Liste, keine akademische Bestenliste der 50 wichtigsten Spiele oder besten Spiele. Ihr nennt das, und das finde ich auch richtig gut, zentrale Titel. Also die so ein bisschen ausgestrahlt haben, über die man gesprochen hat, die man aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kann. Das ist also eine Auswahl relevanter Spiele, Deswegen ist da ja auch ein FIFA drin und ein Final Fantasy. Gleichzeitig ein Pokémon, ein Anno, ein Bejeweled. Also auch das, was im weitesten Sinne jetzt in den Bereich der Casual Games gehört, ist vertreten. Gleichzeitig aber auch ein Call of Duty 4 oder ein Warfare, wo ich mich dann beim ersten Durchblättern gefragt habe, was das da drin soll. Aber wenn man dann bedenkt, dass auch ein Dota 2 und ein Fortnite dabei ist, dann bekommt das Ganze doch so eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, so einen universellen Touch und eignet sich als Lektüre auch für alle, die sich wirklich das ganz breite Bild machen wollen. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen euer Ziel, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man kann ja auch sehen jetzt zum Beispiel, ich glaube, der allererste Kollege, der praktisch das Inhaltsverzeichnis abfotografiert hat auf Blue Sky oder Mastodon, war der Eugen Pfister. Und da kamen dann natürlich sofort die Rückfragen, klar. Also es ist ja auch, man muss es auch umdrehen und sagen, das ist ja auch so eine Aufmerksamkeitsmaschine, weil die generiert automatisch die Frage, und was ist mit Titel Punkt, Punkt, Punkt? Warum ist der nicht drin? Das ist natürlich auch ein toller Conversation-Starter, wenn man so möchte. Wenn es nach mir ginge, ich habe zum Beispiel keinen Titel wie Streets of Rage 2 drin. Überhaupt diese Genre, Double Dragon-lastig, das ist für mich was vielleicht ein bisschen kurz kommt. Oder die ganzen Indie-Perlen so der frühen 2010er, da ist auch nicht so viel los. Öffnet natürlich auch die Hintertür für Folgebände. Daniel schwitzt schon jetzt, habe ich schon vorhin gehört. Aber ja, man darf es auch nicht unterschätzen, weil gerade die Vielfalt an Perspektiven, die man auf einen Titel haben kann und was sie im Einzelnen auch bedeuten, erschien uns bei unterschiedlichen Spielen auch so gewichtig, dass man sie nicht außer Acht lassen darf. Ein gutes Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, wäre zum Beispiel Modern Warfare, weil das einer der Titel war, der maßgeblich das Online-Spielen auf der 360 so massiv gepusht hat. Das ist vollkommen unvorstellbar. Und diese, nennen wir sie mal im weitesten Sinn, Sprachkultur, die sich über die Headsets da entwickelt hat, da wurde jahrelang Modern Warfare als maßgeblich im Positiven wie im Negativen beschrieben. Insofern kann man sich da natürlich auch von der eigentlichen Beschreibung des Spiels als Artefakt lösen und auf die Rezeptionsgeschichte eingehen, rundherum. Deswegen, ja, jeder der Titel, der drin ist, erzählt eben eine tolle eigene, aber auch ja, Öffentlichkeitsdiskursgeschichte, wenn man so möchte.
Also was ich jetzt von Rudolf uns beiden zuschreiben will, ist, dass wir doch relativ robust uns in der Geschichte von der Videospiele auskennen. Natürlich mit so ein paar auch Einseitigkeiten im eigenen Blick. Ich kenne mich zum Beispiel bei Sportspielen nicht so gut aus und bei Rennspielen wirklich nicht gut. Aber und dann auch durch die Interaktion gewissermaßen mit den Autoren, Autorinnen haben wir dann noch ein bisschen Korrektive reinbekommen. Wenn man das so versteht, dass es eben Ausschnitt aus einer größeren Menge lohnender, zentraler, wichtiger, stellenweise auch toller, stellenweise aus meiner Perspektive gar nicht so super interessanter Spiele für mich als Spieler, finde ich nochmal wichtig, genau die Pluralität auch der Kriterien eigentlich, die für die jeweiligen Spiele relevant sein könnten, hervorzuheben. Das Gute, also Bornum ist Multiplex, mit Aquin gesagt, das Gute ist vielgeschichtlich, auch im Bereich des Videospiels, sodass es uns nicht darum ging, nicht nur keinen Kanon anhand dessen, was wir für die besten Spiele halten, was irgendwie komisch ist, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt hier auch im Podcast, GameStar Kanonis mit 100 Titeln finde ich immer so ein bisschen natürlich auch Talking Point Starter, aber irgendwie eigenwillig und seltsam, sondern so ein bisschen auch, dass man auch selber schielen kann. Also Bejeweled spiele ich jetzt nicht viel, Fortnite spiele ich überhaupt nicht, ja, kann ich nichts mit anfangen. Und auch ein Dota sagt mir nichts letztlich, ja, wenn ich das mal angemacht habe. Und deswegen haben wir versucht, uns, ne, Rudolf, auf eine bestimmte Weise auch dann doch zurückzunehmen und nicht nur zu gucken, was wir zufälligerweise persönlich besonders mögen oder gut kennen.
Genau. Und natürlich, man kann auch nochmal darauf zurückkommend, der AutorInnenkreis, nicht nur was da beruflich passiert, was für ein Hintergrund und Spielsozialisation da vorliegt. Wir haben natürlich auch geschaut, letzten Endes kann man auch mal drüber sprechen, dass wir nicht da so eine einzige Sausage-Party an Experten zusammencasten, sondern dass wir auch ein bisschen gucken, wer schreibt da eigentlich für uns. Und ohne jetzt Namen zu nennen, aber leider haben uns überwiegend bei den Rücktritten, aus guten Gründen immer, hier ist niemand einfach gegangen und hat die Tür zugehauen, aus diversen Gründen haben uns da leider mehr Damen als Herren verlassen.
Ja, das ist auch richtig, ja.
Ja, und da hatten wir anfangs nämlich, wir waren fast bei 50-50, ja zumindest 60-40 vielleicht, und ist dann nochmal ein bisschen gekippt, was wir beide bedauern, aber so ist das dann eben. Man kann immer nur fragen und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ja.
Ja, ich habe letztens mit der Aurelia Brandenburg gesprochen, die sich ja mit Computerspielen, Magazinen beschäftigt und das gerade bei dem Eugen Pfister, glaube ich, auch in ihrer Promotionsarbeit macht. Und sie hat ja auch festgestellt, dass das auch lange, lange Jahre innerhalb des Journalismus, also innerhalb des der Leute, die sich damit beschäftigen, darüber schreiben, war das eine Männerangelegenheit. Ich habe die ASM damals abonniert und mich gefreut. Also es gab schon auch Frauen, die etwas über Spiele gesagt haben, aber das war doch wirklich eine Minderheit. Und auch die Art und Weise, wie man über Spiele gesprochen hat, war sehr männlich dominiert. In den 80ern und 90ern war das natürlich alles noch viel, viel offensichtlicher als heute. Und von daher habt ihr, finde ich, in der Auswahl der Autoren, habt ihr da schon einige Stimmen, die, wo ich sagen würde, das ist eine Vielfalt. Ich kannte auch nicht jeden, der dort geschrieben hat. Und es gab sogar ein Spiel, das ich nicht kannte. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, bei 50 Titeln. Ich sage euch gleich, was es ist.
Kann mir es denken.
Dann lasse ich dich raten.
Ich rate mal ganz kurz. Ich muss einmal selber noch mal unser Inhaltsverzeichnis anschauen.
Ich kannte alles bis auf eines.
Jeder gibt einen Tipp ab. Mein Tipp ist, ich tippe auf Everything.
Ja, ich auch.
Ihr habt euch doch abgesprochen, das stimmt.
Ja, naja gut, das hat ja Lisa Gotte geschrieben. Die ist ja vor allen Dingen auch im Bereich zwischen Philosophie und Filmwissenschaft unterwegs. Das war auch ein Vorschlag von ihr, den fand ich super. Das geht so ein bisschen in Richtung Art Game und ganz andere Fragen, die sie nochmal stellen. Wir haben zum Beispiel auch nicht wirklich groß Serious Games drin, muss man mal sagen. Also, aber so ist es. Ne? Ich kannte zum Beispiel Ingress auch nicht. Das hat Britta Neitzel, die ja so Veteranin ist für die Narratologie des Videospiels, hat sie als allererste gemacht in der Forschung. Haben wir uns gefreut, dass sie uns etwas schreibt. Und das kannte ich nicht. Ich kannte natürlich Pokémon Go, aber das kannte ich nicht. Also ich habe auch bei der Lektüre viel gelernt tatsächlich.
Aber ich finde das auch erfrischend. Denn man kann ja davon ausgehen, dass Leute da draußen, die sich für das Thema interessieren, die sich diesen Band vielleicht kaufen, dass die dann, wenn die nicht so tief drin stecken, an der einen oder anderen Stelle noch des Öfteren überrascht werden. Sowohl vielleicht von dem Autor, von der Art und Weise, wie man über das Spiel spricht. Denn das kommt ja auch hinzu. Hier treffen sich ja, und das finde ich wirklich sehr schön, sowohl klassische spielejournalistische Schreibweisen bis hin zum Essay jetzt. So würde ich vermutlich auch meinen Shadow of the Colossus beschreiben. Die treffen halt eben auf die Ansätze, die man im akademischen Bereich eher nutzt, um über Spiele zu sprechen aus verschiedenen Perspektiven. Und das weitet ja natürlich nochmal so diese Sicht auf Spiele. Das finde ich ist eigentlich richtig schön, dass dieser Band das mal so verdeutlicht, dass es da auch eine Vielfalt an Betrachtungsweisen gibt.
Absolut, ja. Mir fiel das nochmal auf bei den vielen Lesedurchgängen, bei denen wir auch ja große Unterstützung hatten, muss man ja auch mal so sagen. Ich habe so viel Neues entdeckt, Neues gelernt. Wenn ich jetzt in der Vorbereitung, also auf unser Gespräch, habe ich natürlich die letzten 15 Minuten nochmal durchgeblättert und habe wieder neue Sachen entdeckt, die ich wahrscheinlich schon vergessen hatte wieder. Das ist dann mein Gedächtnis. Das ist einfach eine richtig, richtig runde Sache geworden. Und ich bin so froh, dass das jetzt erhältlich ist und dass wir es in der Hand halten können. Ich in der Hand halten darf, ja.
Jetzt höre ich aus deinen Äußerungen heraus, Rudolf, dass es auf der organisatorischen Ebene eben auch Hürden gab, die man nicht so leicht überspringen konnte, weil eben 50 Titel voraussetzen, dass man 50 unterschiedliche Autoren verwaltet und natürlich auch dazu animiert, was beizutragen. Wie lange hat es denn gedauert von eurem ersten Konzept zu diesem Band bis hin zur Veröffentlichung?
Ich glaube 3 Jahre etwa, oder?
Das kann sein. Also ich mache ja immer so, ich schreibe ja hauptsächlich an Monografien, die ich aber orchestriere mit so Sammelbandprojekten. Und das war jetzt eins, das sehr arbeitsintensiv war. Deswegen habe ich da manchmal den Überblick so ein bisschen verloren, wann die Projekte begonnen haben. Aber das kann schon sein, 3 Jahre. Und wir haben auch, glaube ich, Kontakt gehabt eher mit 80, 90 Leuten in dem Prozess jetzt, die wir angefragt hatten, was zu schreiben. Und ich meine, es ist ja immer so, letztlich ist das ein Zwischenweg zwischen der Arbeit, kuratierenden Arbeit. Wir haben jetzt kein Lektorat auch für den Band gehabt, muss man nochmal sagen. Ja, also das so sind die Mittel an Universitäten auch nicht, dass man da nicht doch viel immer selbst machen müsste. Aber Ja, letztlich ist man natürlich auch ein bisschen in der Verantwortung, dass der Band am Ende des Tages auch irgendwie eine okay Form hat. Und ich denke, das haben wir auch irgendwie geschafft jetzt. Also.
Und vielleicht kann man sagen, also der, weil es stellen sich die, meine, ich habe das im Gespräch erst gestern im Seminar wieder festgestellt, meine Studierenden machen sich davon kein Bild oder wissen es einfach nicht, dass der Band jetzt bei Transkript erschienen ist. Das ist auch nur möglich geworden, weil Daniel nochmal Geld mitgebracht hat. Also ich hätte, es ist immer die erste Frage, nicht der Wunschverlag, sondern wie können wir das Ding überhaupt stemmen? Wer hat noch irgendwo eine Quelle, wo wir so, sagen wir mal, hoch dreistellig oder dann eher hoch vier oder mittel vierstellig irgendwie noch Gelder herkriegen, um das machen zu können überhaupt? Natürlich gibt es die üblichen verdächtigen Verläge, Transkript und wie sie alle heißen, aber das ist eine der ersten Fragen, die sich immer grundsätzlich stellen. Wer bringt denn jetzt, wer kann welchen Topf anzapfen, um überhaupt sowas möglich zu machen grundsätzlich?
Ist wahrscheinlich so, dass auch nicht alle Hörer und Hörerinnen wissen, dass man sehr tief in die eigene Tasche beziehungsweise idealerweise eigentlich in eine Art von Stipendium oder Förderung greifen muss, um seine Doktorarbeit zu veröffentlichen. Weil da wird man üblicherweise nicht bei einem Verlag genommen, der das dann sozusagen veröffentlicht und man noch Tantiemen bekommt. Das ist einfach auch ein, ich meine, jetzt Transkript ist ja, gehört ja zu den Verlagen, die in bestimmten Bereichen, vor allen Dingen im Kunst- und Designbereich, sind die sehr sichtbar, auch mit anständigen Preisen eigentlich operieren da. Auf der anderen Seite hat man dann klare Wissenschaftsverlage, bei denen mache ich natürlich auch viel, also die sagen wir nur auf eigentlich aufs Bibliothekssystem schielen. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, wie es eigentlich mit der Verlagslandschaft aussieht. Die dünnt sich nämlich immer mehr aus. Es gibt zwei große Konglomerate bei uns im Fach. Brill, Mentisse, Greuther und eigentlich die Springer-Familie und Transkript und einige andere, meiner zum Beispiel auch, die sind da halt noch nicht drin.
Ja, Jörg, du erinnerst dich sicherlich, wir hatten dieses, also Teil dieses Gesprächs, genauso haben wir sie auch bei dem Fallout-Band, als Arno dabei war, haben wir die auch so angerissen zumindest. Das ist halt eine große Herausforderung. Und dann kommen die üblichen Fragen bezüglich, weil du gefragt hast, nach der Organisation, dann kommen die üblichen Fragen, mit welchen Dokumenten, auf welcher Plattform arbeiten wir, welche Redaktionsdurchläufe gibt es, wie viele soll es davon geben? USW, USW, also wird's Google Doc oder wird's eine andere Lösung? Wo speichern wir dies? Wo speichern wir das? Ja, aber das kennt jeder, der mit irgendwie mit Textverwaltung im weitesten Sinne zu tun hat. Das ist dann ein bisschen Fitzelei. Man muss sich so ein bisschen warm spielen und ich bin ganz froh, weil es war ja auch das erste große Projekt, das ich mit dem Daniel gemacht habe. Und da ist man schon so ein bisschen nervös, weil da treffen ja auch immer mit unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Arbeitsprozessen im Kopf aufeinander. Und ich bin dann auch sehr froh, dass die Arbeit so konstruktiv und gut lief und es keine bei uns keine größeren oder eigentlich keine großen Baustellen gab dann.
Ja, wir haben es auch, glaube ich, ganz gut koordiniert. Man kann sich auch echt über Bände zerstreiten, wie ich sagen kann, aus Erfahrung. Das kann auch passieren, ja. Das ist eigentlich ein Klassiker so in der Wissenschaft, dass man in gemeinsamen Bandprojekten oder bei anderen Sachen irgendwie, das lief jetzt doch gut, denke ich. Es war halt, ich meine, wir wollen ja auch nicht jammern, wir sind ja zufrieden mit dem Buch jetzt, aber es ist schon die Anzahl von Autoren, ich habe ja auch einige große Bände gemacht, aber auch nicht so und auch nicht so divers vor allen Dingen, das fand ich jetzt auch doch eine große Herausforderung. Aber nicht, weil auch Jörg, du hattest so auf die Pluralität abgehoben, unsere Idee war schon auch die Anweisung, ich hoffe, das ist gelungen, dass wir durchweg lesbare Texte bekommen, also kein Fachjargon gewissermaßen nur, sondern dass man das irgendwie, dass es auch für eine Leserinnenschaft geeignet ist, die jetzt nicht schon jedes Spiel auf dem Level kennen, wie wenn wir hier uns drüber austauschen.
Ja, das ist natürlich immer eine Herausforderung, eine Schwierigkeit. Die ich kenne dieses Feedback ja auch damals schon von Players, als ich diesen Spielkulturbereich eröffnet habe, war das ungewöhnlich für die Leute, dass überhaupt jemand aus dem akademischen Bereich über Spiele spricht. Und natürlich hat man ein anderes Vokabular und so weiter. Aber ich war auch immer ein Freund davon, dass man sagt, jemand, der absolute Einstein in seinem Gebiet ist, der sollte in der Lage sein, eine klare Sprache zu nutzen, um sich verständlich zu machen. Und das muss jetzt nicht unterhaltend sein in dem Sinne. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Aufsätze eben gut lesbar sind. Und ich bekomme ja dieses Feedback jetzt auch auf Spielvertiefung, wo ich eine Reihe habe über Game Studies. Wo ich Aufsätze kurz anreiße, da merke ich schon, dass das Interesse an dieser tiefen Durchdringung von Themen, das ist zwar einerseits da, aber andererseits ist das eben bei den Leuten, die mich jetzt abonnieren oder sich dafür interessieren, die wollen immer noch on top auch, glaube ich, diesen Spielebezug und diesen Flow beim Lesen. Mhm. Und deswegen zitiere ich Teile und merke, da ist ein Interesse, aber manchmal kommt auch das Feedback, ja, es war mir zu verkopft und kam nicht auf den Punkt oder so. Aber ich finde, das ist auch okay, weil die große Herausforderung ist, diese beiden Welten so ein bisschen zusammenzubringen. Und ich glaube, das leistet dieser Band schon auch ein bisschen, dass er neugierig macht und dass man überhaupt mal mit solchen Texten in Kontakt kommt.
Ja, ich habe gestern konnte ich ein schönes kleines Experiment wagen. Und zwar habe ich in einem Seminar, das heißt Game Research Methods, da habe ich dann mit den Studierenden über sogenannte Klassiker gesprochen. Und da hatten sie natürlich starke Meinungen dazu und dann habe ich so ein bisschen am Whiteboard gesammelt in Sachen Klassiker und das, zum Beispiel kamen die drei Titel Tetris, Minecraft und Doom rauf. Da habe ich gesagt, das ist optimal. Ich habe hier drei Texte für euch und da habe ich sie von mitgebracht. Unsere drei Texte, die eben Tetris, Minecraft und Doom, unter anderem von Jens Junge, der sich mit Tetris beschäftigt hat, und habe die nochmal lesen lassen und habe dann gesagt, jetzt kennt ihr diese drei Spiele ja ausgiebig, habt ihr im Vorgespräch gesagt, was gaben euch jetzt diese Texte zusätzlich? Und ich bin wirklich froh, vielleicht war es einfach dann auch eine gute Auswahl, eine gute Stichprobe für mich sozusagen oder für unseren Band, dass auch diese gesottenen, spielenden, permaspielenden Geister noch wirklich neue Aspekte aus diesen Texten rausziehen konnten, was eigentlich dann war ein ganz schöner Vormittag gestern für mich deswegen, ja.
Ja, das ist doch schön, wenn man diese Texte dann auch nutzen kann, eben innerhalb, ja, seiner Arbeit, wenn die beispielhaft für weitere Diskussionen hergenommen werden können. Ich versuche das ja auch so ein bisschen manchmal durch inspirierende Ansätze in den Game Studies irgendein Thema wieder aufzugreifen. Jetzt hattet ihr schon erwähnt, der Transkript Verlag, wo Computerspiele 50 zentrale Titel erschienen ist. Und zwar, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, für 39 Euro, entweder kartoniert oder als E-Book, nicht wahr? Mhm. Und das ist innerhalb der Reihe Game Studies beim Transkript Verlag schon der sechste Band. Und ich habe tatsächlich mal einen davon schon vorgestellt. Der nannte sich Spielkritik, kritische Perspektiven auf Videospiele im Kapitalismus oder Politiken des digitalen Spiels. Und da gab es auch einen Aufsatz über ja Computerspielgeschichte und den Kanon im weitesten Sinne. Mhm. Und da habe ich mit dem Tobias Unterhuber auch ein Gespräch geführt. Der hat sich aus historischer Sicht damit beschäftigt. Und das wäre vielleicht so ja die nächste Frage an euch beide. Der Film, der hatte es ja auch eine Zeit lang, sage ich mal, schwer sich so zu etablieren neben dem Buch, das viel älter ist und viel akzeptierter war in der Gesellschaft. Und da gibt es diese Theorie, dass man, um diese ja künstlerische und kulturelle Anerkennung zu bekommen, dass man in dem Filmbereich eine sogenannte Bestenliste eingerichtet hat. Und die wurde lange Zeit angeführt von einem Film namens Citizen Kane. Der galt als Meilenstein des Kinos, war ein Kritikerliebling. Und das war so der Moment, das ist so eine Theorie, in dem Moment, wo man sich darauf verständigen konnte, was ein sogenanntes und jetzt in Anführungsstrichen Meisterwerk ist, war dieses Medium dann auch oder hat es diesem Medium vielleicht geholfen, sich zu etablieren? Würdet ihr sagen, dass da was Wahres dran ist?
Huch, Daniel?
Ja, ich glaube, da haben wir vielleicht auch verschiedene Antworten, könnte ich mir vorstellen, Rudolf. Also ich meine, Filmtheorie mache ich ja auch sehr viel. Da hat man natürlich am Anfang diese ganzen Diskussionen zu Film als forensische Wirklichkeitsdokumentation aus dem Geiste der Fotografie und als bloß aufgenommenes Theater. Also ich glaube, ja, also ich würde ja sagen, das Computerspiel ist wie andere Sachen. Ich schreibe ja jetzt länger schon so über den Horrorfilm, bin ich an einem Buchprojekt dran. Ist nicht eine ganz legitime klassische Kunstform und das wird es vielleicht auch nicht sein. Das ist irgendwie ein popkulturelles Medium erstmal. Und der Film hat auch, ich meine, es gibt klarerweise im Film ohne Zweifel, das ist ein kunstfähiges Medium, aber Film ist erstmal auch irgendwie nicht nur was, wo man sofort an Kunst denkt. Vielleicht anders als bei, wenn man das Wort Symphonie, das ist natürlich kein Medium, sondern eine Gattung. Oder vielleicht Literatur, der fast ein Wertbegriff eher ist dann, ja. Also etwas entspricht dem Begriff der Literatur. Deswegen, also ich glaube auch, es hat was damit zu tun, Jörg, dass wir so Beispiele für besonders nicht ökonomisch relevante, die hat man überall, sondern vielleicht ästhetisch irgendwie schlagende und interessante Spiele, die was mit ihrem mit ihrem eigenen Medium anzufangen wissen und das irgendwie, indem sie das tun, zugleich weiter bestimmen oder neu bestimmen, das scheint mir schon wichtig zu sein. Ja, das glaube ich, kann man nicht einfach, man kann ohne zu, also über ein künstlerisch relevantes oder auch ästhetisch relevantes Medium nur nachzudenken, heißt schon irgendwie zu wissen, über, dass es da Gegenstände gibt, über die es sich lohnt nachzudenken. Ja, sonst wäre es irgendwie doch seltsam.
Ja, jetzt ist das in der Filmgeschichte vielleicht so, dass das dann als Meilenstein gilt, dieses Citizen Kane. Und ein interessanter weiterführender Gedanke innerhalb dieses Aufsatzes von dem Tobias Unterhuber ist, dass der Unterschied ist, dass man sich innerhalb der Computerspielgeschichte oder Videospielgeschichte sowohl auf Seiten der Spielepresse als auch der Käufer, der Spieler, als auch der Game Studies tatsächlich immer auf das Neue fokussieren würde, dass das Neue immer im Mittelpunkt steht und dass man deshalb im Vergleich zur Filmgeschichte bei der Suche nach einem Kanon nach, dass man das nicht so in Stein meißeln kann.
Ich kenne den Text auch tatsächlich nicht und ich glaube auch, ich würde ihm nicht zustimmen in diesem Punkt, aber das, weil die, also manchmal der ganze Kunstbegriff ist ein modernistischer Begriff eigentlich seit dem 18. Jahrhundert und da geht's immer um das Neue. Aber mir ist schon klar, dass man das vielleicht durch sowas wie auf Fragen der technischen Innovation, so hat zumindest die Spielepresse ja oft agiert, wenn ich mich an die ASM hast du vorhin erwähnt, da ist ja gerade der Chefredakteur leider der ehemalige gestorben, wie ich gelesen habe, aber bis hin zu GameStar und so weiter, da wurde halt doch sehr viel über so ein Fortschrittsnarrativ im Sinne von das Neue ist auch was technisch und ästhetisch Besseres nachgedacht. Das ist natürlich schon spezifisch und vielleicht schwierig, aber in gewisser Weise ist das eventuell auch ein Signum bestimmter Form popkultureller Erscheinung erstmal. Und ich würde auch sagen, ein Kanon oder Meilensteine, die sind nie in Stein gemeißelt. Das gehört dazu. Sie haben zwei Seiten. Sie haben einerseits das Gesicht sozusagen, was über die Kontur dieses Mediums zu sagen. Und andererseits scheint es mir wichtig zu sein, festzuhalten, dass das nicht einfach unverhandelbar eine Tatsache ist, sondern dass irgendwie Dinge von diesem Meilenstein verblassen können, in den Hintergrund treten, irrelevant werden können oder Sachen, die übersehen worden sind, auf einmal wieder in den Vordergrund treten können. Kannst du mir folgen, Jörg? Ne? Also das ist ein dynamisches Geschehen auf jeden Fall.
Das sehe ich auch so. Ich bemerke es ja auch an meiner eigenen Perspektive auf Spiele. Ich bin jetzt über 50, ich habe 20 Jahre in einer Spieleredaktion gearbeitet und wenn ich mir meine alten Texte durchlese, dann lässt sich das Schmunzeln nicht verhindern, aber auch so manche Einsicht, dass man mit dem Alter oder vielleicht auch mit mehr Vergleichen erkennt, dass vielleicht die eine oder andere Anordnung heute nicht mehr haltbar wäre. Von daher würde ich dir recht geben, dass auch die Diskussion über sogenannte Meilensteine oder prägende Spiele immer neu verhandelt wird, von jeder Generation mit unterschiedlichen Perspektiven. Und deswegen finde ich auch diese Sammlung so interessant, weil vielleicht kann man, wenn man dann darauf schaut, schon sagen, dass das ein oder andere Spiel resistenter ist gegenüber gewissen Generationswechseln, die anders auf Spiele schauen.
Das ist sehr interessant, was gerade passiert, finde ich äußerst interessant. Wir sprechen von diesem Bild des Meilensteins und der ist in mehrfacher Hinsicht deswegen interessant, wenn man sich den Meilenstein vor Augen führt im Geistigen gerade, eben wie gesagt ein Stein am Wegesrand mit einer fest inskribierten Angabe von irgendeinem Abstand, ja. Und das Medium Spiel, und das macht es ja so interessant, es geht ja nicht nur darum, dass es von Generation zu Generation sich verändert, weil neue Spiele dazukommen, sondern auch, dass dem Medium selbst ist ja eingeschrieben, dass es ein emergentes ist, ein fluides. Das Spielerlebnis von Spieler in A muss nicht dem von B entsprechen. Vielleicht wird Spiel A nie zu dem, entfaltet sein Potenzial in seiner Meilensteinhaftigkeit einfach nicht, weil Spieler Typ A und B vollkommen anders mit dem Titel umgehen, was gerade bei Spielen zum Beispiel der Fall ist, wenn sie eher Richtung Paideia, also einer offeneren, einem herumspieleren, einem fast schon toyartigen System unterliegen und vielleicht weniger einem ludushaften, streng regelgeleiteten. Das heißt, die Spielerlebnisse oder eben dieses emergente Gameplay ist ja auch gerade so sehr mit dem Wesen des Spiels, mit seiner Essenz verbunden, dass man vielleicht, auch wenn wir von demselben Titel sprechen, es gar nicht möglich ist, dasselbe dabei zu empfinden oder im Nachhinein darüber als Meilenstein nachzudenken, weil einfach nicht dasselbe letzten Endes passiert, in Anführungszeichen, ist, was es zusätzlich, finde ich, extrem erschwert, überhaupt von so einer Begrifflichkeit des Meilensteines zu sprechen letzten Endes.
Ich würde aber da sage ich, habe ja auch schon geahnt, dass Rudolf und ich nicht in allen Punkten sozusagen dieselbe Sichtweise haben auf diese Fragen. Das würde ich auch sagen, aber ich würde sagen, trotzdem kann man auch Spielen mehr oder weniger gerecht werden in seiner Spielerfahrung. Und der Gedanke des Meilensteins, wenn man den, glaube ich, stark machen wollen würde, anekdotisch, das habe ich da auch schon mal irgendwo anders hier erzählt, aber bei mir ist es so, es gibt ja zum Beispiel in der Jazzgeschichte gibt es Duke Ellington und den kann man mögen oder nicht, aber man, selbst wenn man ihn nicht mag und sich ein bisschen auskennt, weiß man ganz genau, dass es einen Grund gibt, warum man den nicht übergehen darf. Könnt ihr mir folgen, ja? Mhm. Weil der irgendwie wichtig ist, ja, weil der so prägend ist. Und so ähnlich könnte man das ja auch verstehen, Rudolf, dass man sagt, klar, wir spielen, also gerade Spiele mit einer offenen Struktur, die spielen wir natürlich irgendwie verschieden, auch vielleicht manchmal sogar aus verschiedenen Gründen, einige im Hintergrund, andere kompetitiv, wenn das sowas zulässt. Mir wäre nur wichtig einfach auch, dass das Objekt nicht ganz im Akt des Spielens verschluckt wird und verschwindet. Ja. Weil man kann sich auch drüber, wir können es ja auch, wir haben es auch, wir hatten ja Gründe, warum wir bestimmte Spiele auswählen. Wir haben uns jetzt nicht groß gestritten, sondern eher versucht, das Feld zu kartieren. Aber man kann sich wirklich streiten über Spiele, würde ich sagen. Und das ist doch total interessant, ja. Und wenn wir uns streiten, werfen wir uns nicht nur was an den Kopf, sondern wir, es gibt ja Gründe, die kann man sagen, dass wenn du das Spiel so spielst, dann verstehst du irgendwie nicht. Also wer Planescape Torment versucht, wie ein Diablo zu spielen, kapiert halt nicht, worum es da geht. Ja.
Dem würde ich so stimmen.
Ja. Aber Jörg, nee, ist auch vielleicht eine Ergänzung nur einfach, ja. Mhm.
Aber Jörg, du hast zum Beispiel einen Titel geschrieben, er selbst Shadow of the Colossus. Ich habe in der Zeit mit GameStar, die ist angefangen, oder da waren die ersten Jahre schon vorbei wieder, da war es völlig klar, Shadow of the Colossus ist eines der Spiele of the Century. Ja. Mhm. Ich frage meine heutigen Studierenden, erstens hat das niemand gespielt und zweitens, es kostet dann sehr viel Überredungskunst, überhaupt die wieder ranzuführen an das Thema. Also und das, jetzt reden wir aber nicht von von Stummfilm und Michael Bay 50, 60, 70, 80 Jahre später, wir reden von 10 Jahren.
Das zeigt aber auch wieder die Macht des Neuen und diese Novität, diese Fixierung darauf, dass die auch dazu führen kann, jetzt würde ich nicht von einer Geschichtslosigkeit sprechen oder so, denn es gibt ja genug Leute, die sich mit der Spielegeschichte beschäftigen und es gibt genug zu recherchieren. Ich würde erstmal den Studierenden auf jeden Fall empfehlen, Shadow of the Colossus nachzuholen. Das ist, wie soll ich sagen, vielleicht muss bei der Bestimmung dieses Kanons oder bei der Frage, was soll denn dazugehören, die ihr beide euch ja auch gestellt habt, jetzt nicht mit diesem universell historischen Anspruch der ewigen Bestenliste oder sowas, sondern eben für einen Sammelband, der natürlich auch Mut zur Lücke haben muss. Und wie ihr schon gesagt habt, so geht's mir auch bei der G, wenn Autoren absagen, dann fallen Themen plötzlich weg. Da hat man Zwänge, die eben, ja, das kann man nicht verhindern. Aber was ich sagen wollte, als wir uns damals in der Redaktion über Meilensteine und prägende Spiele unterhalten haben, jetzt nehme ich das nochmal auf, dieses Bild von Rudolf auch. Da war zum Beispiel so ein Demon's Souls wäre der Meilenstein gewesen, der bis heute aufragt und von dem aus, und das war so die Voraussetzung für uns, um zu sagen, das ist der Unterschied zwischen einem Meilenstein, einem wichtigen Spiel und einem prägenden. Mhm. Von diesem Meilenstein aus an muss etwas passieren. Man muss einen Pfad erkennen, denn dieser Meilenstein muss irgendetwas beeinflusst haben, der muss die Leute nicht nur angelockt haben, sondern der muss sie mit weiteren Ideen in die Zukunft geschickt haben. Und da sind viele Spiele in diesem Band drin bei euch, Computerspiele, die ich dazu zählen würde. Wenn Demon's Souls der Meilenstein war, dann ist zum Beispiel Dark Souls, das im Band besprochen wird, wäre aus unserer Perspektive damals das prägende Spiel gewesen. Denn mit diesem Dark Souls wurde das Souls-like letztlich weltweit etabliert und hat ein eigenes Genre, hat sich da manifestiert. Und aus meiner Perspektive bräuchte man bei der Bestimmung dieser relevanten Spiele schon auch diesen historischen Überblick, diese Weite, die dann vielleicht die jungen Studierenden bei dir, Rudolf, noch nicht so haben, weil sie einfach noch nicht in die Vergangenheit hineingespielt haben.
Ja. Wenn ich nochmal vielleicht kurz ergänzen darf, sozusagen jetzt in deinem Geiste, Rudolf, seiner Bemerkung eigentlich eben, da scheint mir übrigens erstmal kein Unterschied zu Film und selbst zu Literatur zu sein. Da kann man sich natürlich auch bei Literatur drüber streiten, was das gehört und was nicht. Und beim Film, aber Citizen Kane haben auch nicht mehr viele Leute also viele meiner Studierenden, ich unterrichte ja auch viel Filmtheorie, haben das nicht unbedingt mehr gesehen. Das ist dann eine Frage, ob man wirklich echtes Interesse an dem Medium hat und wie tief man da einsteigt in dieses Medium. Ja. Mein einziger Punkt wäre die, also man muss diese Meilensteine halt verflüssigen und als eher, wie Rudolf auch angedeutet hat, vielleicht als Prozesse denken, weil das Demon's Souls das ist, lässt sich ja erst in den Konsequenzen ersehen. Das, was sozusagen Demon's Souls selber, ich spiele das übrigens jetzt gerade zum ersten Mal, es ist total skurril, die Dark Souls-Teile kenne ich alle, jetzt habe ich es auf der PS3 endlich mal bekommen. Das zeigt sich ja so ein bisschen im Lichte der Konsequenzen auch von Spielen, ob etwas Linien hinterlassen hat. Das Paradoxe ist, der Meilenstein steht nicht da und dann geht man den Weg geradeaus, sondern erst die späteren Steine lassen ihn zu einem Meilenstein werden, könnte man sagen. Versteht ihr das Bild so ein bisschen? Also im Rückblick. Und deswegen würde ich sagen, die ganze Souls-like, die, was heißt das, Lords of the Fallen, habe ich auch jetzt gerade probiert, den neuen, die Neuauflage, dass Demon's Souls so wichtig ist, dass und die andere Titel vielleicht nicht, hat auch was damit zu tun, was sozusagen an den Konsequenzen rausgearbeitet worden ist durch spätere Spiele. Also ich glaube auch, Meilenstein ist gar nicht so, also sagen wir mal, sowas wie relevante Spiele oder zentrale im Lichte der Konsequenzen sich anzuschauen. Und dann taucht natürlich auch doch die normative Grammatik aus, dass man sagt, das ist aber auch ein besonders gelungenes Spiel. Vielleicht ein Spiel, das für das Computerspiel schlechthin paradigmatisch dahingehend ist, dass es halt eine mustergültige Neuerfindung dessen, was das Medium sein kann, ist. Und das ist auch nicht schlimm, dass da normative Grammatiken reinragen. Wir sind ja nicht auf dem Sezierstuhl forensisch und gucken uns Organe an.
Ja. Wir haben damals auch bemerkt, dass es parallel zu diesen Meilensteinen, um jetzt mal bei Gegenständen zu bleiben, dass es auch sogenannte Monolithen gibt, die eben kein Genre begründen, die keinen neuen Weg einschlagen, weil aus verschiedenen Gründen eben das, was sie dargestellt haben als Spiel, so einmalig war, dass es für sich genommen zu der Zeit eben faszinierend und bedeutend war, auch noch rückblickend, aber daraus ist jetzt vielleicht nicht besonders viel entstanden. Dazu würde ich dann tatsächlich auch ein Shadow of the Colossus zählen, denn es gibt keine Colossus-Likes da draußen. Jetzt gibt es zwar viele Spiele, die sich einzelne Bereiche angeschaut haben, also das Klettern auf große Monster, diesen bewegten Level im Level, aber das Konzept von Shadow of the Colossus war, das ist zumindest meine Vermutung, so einzigartig in sich, so dass man daraus aus verschiedenen Gründen eben, und dazu gehört natürlich auch, dass das jetzt kein großer Verkaufsschlager war in dem Sinne, dass sich daraus nicht mehr entwickelt hat. Aber das ist für die Bestimmung, ob es jetzt Teil so eines Kanons sein könnte oder nicht, ist es wiederum nicht relevant.
Ich fand es immer interessant, so diese grundsätzliche Unterscheidung, während es früher immer nur den Doom-Klon gab, ist es heute das Like. Und ich habe mich immer gefragt, ob eine Wertigkeit irgendwie mitschwingt oder ob das einfach nur als Synonym benutzt wurde. Denn den Demon's Clone, den haben wir ja heute auch, oder den Dark Clone im Grunde, jede Menge. Aber jetzt, heute sind sie anders, irgendwie qualitativ anders beschaffen angeblich. Sie sind keine Klone mehr, sondern Likes. Da klappt das mit dem Light auch dann viel eher, weil der Klon lässt sich nicht mehr so schön umformen zu einem Light-Wortspiel irgendwie.
Jetzt würde ich ja gerne mal Literaturwissenschaftler fragen, ob es nicht eigentlich auch sowas gab wie Theodor Fontane-Likes, Hermann Hesse-Likes, Franz Kafka-Likes.
Ja, natürlich, ich meine, das, also ich bin, habe ja im zweiten Halbjahr auch Literaturwissenschaft studiert. Natürlich gibt's, kann man, also ich meine, das ist ja, das Epigonale gehört zum Originellen wesentlich dazu, kann man sagen, ja. Wenn etwas, das kann man schon eigentlich bei Kant lernen in seiner Ästhetik, wenn man sagt, etwas ist ein einschneidendes Doom. Lassen wir mal Wolfenstein und Labyrinth alle Titel davor weg. Vielleicht Doom ist sozusagen dieses Setzen dieses Standards gewissermaßen. Das ist in vielen Künsten und Medien doch so, dass sich da einfach Entwicklungen, epigonale Gegenstände ranhängen. Und das, Rudolf, die Beobachtung ist total interessant, nicht? Die Doom-Klone, das ist so ein Phänomen, der, ich glaube, 93er, 94er, ganzen Zeitschriften, da ist man das immer nur, dass sie Doom nicht mehr schreiben durften, weil das dann irgendwann indiziert war. Ja, dann gab es immer irgendwie Reformulierung. Ja. Und das war aber auch, also was es da alles gab, ich habe da viele auch von gespielt tatsächlich, da dachte man ja auch, die sind so formelhaft, könnte man sagen, und erreichen trotzdem nicht die Qualität von Doom, das irgendwie kinetisch viel klüger gebaut war, die Level waren super damals. Und dass man vielleicht sagen kann, also das ist keine These jetzt, aber das Like ist eher so ein bisschen normativ freundlicher gegenüber den neuen Gegenständen. Der Klon ist ja eine Abwertung. Der betont sehr stark das Original und das Epigonale. Und das Like ist so ein bisschen eher diese Traditionslinien, die wir hier gerade so ein bisschen andiskutieren, auch mit dem Begriff des Meilensteins im Rückblick so angeschaut. dass man sagen kann, also ich finde Like netter als Klon.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch immer die Schwierigkeit für mich als Kritiker, wenn es darum ging, weil zur Wahrheit gehört natürlich, dass, wie du schon angedeutet hast, bis zu 80%, würde ich sagen, der heutigen Spiele beruhen auf Prinzipien, Strukturen, Arithmetiken, die man längst kennt, benutzen Dinge, schreiben sie ein bisschen um, stellen sie ein bisschen anders dar, sodass ich mir zumindest sehr häufig die Frage stellen musste, ist das bloß eine Kopie oder ist das eine liebevolle Hommage?
Wenn ich noch eine Polemik, wenn du mir erlaubtest, ich meine, zum ganzen Begriff des Neuen, es gibt bei Andreas Reckwitz, der ein bekannter Soziologe ist, in seiner Gesellschaft der Singularitäten, glaube ich, irgendwo den Gedanken, dass das Videospiel das absolut wichtigste Medium der Gegenwart ist, weil es immer so ganz neuartig alles ist. Und das ist ja gerade genau nicht der Fall. Es ist einfach das standardisierteste Medium, mehr noch als Hollywood, würde ich sagen. Ja, jetzt gibt's halt Command & Conquer-Klone nicht mehr oder Fortsetzung, sondern gibt's jetzt andere Sachen, die meistens irgendwie so Ubisoft-Formel oder Multiplayer-Shooter oder Fortnite-Fortentwicklungen sind. Ich habe immer, also natürlich beinhaltet das einen bestimmten Blick drauf, dass man sagt, also die Standardisierung springt einen an. Man kann auch versuchen, die Abweichungen sehen zu lernen. Aber ich würde immer sagen, das Videospiel ist eigentlich, wie du gerade andeutest, ist ein ultra standardisiertes Medium, ja. Und das ist monetär getrieben. Was sich gut verkauft hat, wird einfach versucht, auch dann nochmal fortzuschreiben.
Es ist immer so diese Betrachtung von Kunst und Kultur auf der einen Seite, die ich gerne, zwar gerne mache, aber auf der anderen Seite besteht die Realität natürlich auch eben aus dem Massenmarkt. Dazu gehören die Spiele schon längst, schon lange. Ihr tragt jetzt mit dazu bei, mit diesem Band, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass man einfach mal durch die Zeit reisen kann, auf Spiele blicken kann und eben nicht auf die so übliche Art, sondern mit anderen Perspektiven, mit etwas tieferen Blickwinkeln. Und deswegen finde ich, ist dieser Band Computerspiele 50 zentrale Titel, bei mir zumindest steht er im Regal und wird hoffentlich auch bei einigen anderen landen, weil ich einfach auch gerne in solchen Dingern schmöker. Jetzt weiß man natürlich, dass die Lust auf das Lesen nicht unbedingt gestiegen ist seit YouTube und TikTok. Aber das kann euch ja nicht davon abhalten, so einen Sammelband zusammen auf die Beine zu stellen.
Ja, das ist richtig. Wir sind offen und bereit für jeglichen Gegenschlag. Ich habe schon von Jakob Birken, der auch im Band ist, habe ich schon gelesen, er möchte die Computerspiele 50 dezentrale Titel auflegen. Bin gespannt, was daraus wird.
50 dezentrale Titel, ja.
Ich fand ja eigentlich dein Bild des Monuments ganz interessant, Jörg, nicht? Also ich habe so darüber noch nicht nachgedacht in diesen visuellen Metaphern. Mir geht's, also wir haben ja auch dezentrale Titel in dieser Hinsicht drin, ja. Everything hast du erwähnt. Ingress ist jetzt vielleicht auch nicht so super, super bekannt. Natürlich haben wir die großen Namen da drin, ja, die großen Reihen, aber es hat ja auch so ein bisschen, hat ja auch andere Seiten, andere Auswahl der Band. Und irgendwie, mich interessieren eigentlich immer auch selber Titel, die vielleicht nicht ganz der Norm entsprechen, die vielleicht eher vergessen sind, die so ein bisschen abseitig dann sind. In meinem Beitrag zu Planescape gehe ich ja auch viel auf die alten Goldbox-Spiele von SSI ein, weil die mir sehr am Herzen liegen. Die habe ich in meiner Jugend immer gern gespielt. Und da gibt es einfach Sachen, zum Beispiel das Romancing-System in Rollenspielen, ja, dass man so mit NSCs Partnerschaften eingehen kann, eine Liebesbeziehung. Das hat meines Erachtens wirklich als erstes Treasures of the Savage Frontier eingeführt. Das kennt heute gar keiner mehr. Und sowas finde ich dann interessant, auch am Band in anderen Beiträgen zu lesen, dass man da irgendwie auf so Spuren geschickt wird, Sachen, die dann eher übersehen und vergessen sind, sodass die Zentralität so ein bisschen diffundiert, könnte man sagen, in der Lektüre.
Was mich persönlich umtreibt als Spielinteressierter, ist das Vernetzen von so Dingen, die ich aus der Perspektive meines Berufs deshalb nicht vor Augen hatte, weil ich zu nah dran war an den Spielen. Da hast du diesen Zeitdruck der Rezension, der Review, du musst hintereinander alles wegarbeiten. Und ein großer Verdienst der Game Studies ist, beruht eben auch auf diesem Luxus, sage ich mal, dass sich da jemand für seine Doktorarbeit meinetwegen oder eben auch nur für seine Magisterarbeit sehr viel Zeit nehmen kann, um sich mit einem Spiel zu beschäftigen. Und das hat mich immer so ein bisschen neidisch gemacht, dass jemand jetzt wirklich anderthalb Jahre in so ein Red Dead Redemption investieren kann. Und da aus dieser Zeit heraus entstehen natürlich auch viele Erkenntnisse, die weder ich noch irgendjemand anderes, der in diesem Bereich der Spielejournalismus unterwegs war, auf der Agenda hatte. Deswegen entsteht im Moment was ganz Komisches. So finde ich für mich so ein Nachklapp an Erkenntnissen innerhalb der Game Studies, die aber keine Plattform oder keine große Öffentlichkeit haben und die man sich so nach und nach wie so Perlen herausfischen muss. Und ich versuche auf Spielvertiefung ab und zu so eine Vernetzung, so eine Verbindung zu schaffen. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was mir Spaß macht und wozu auch solche Veröffentlichungen in gewisser Weise beitragen können.
Ich möchte noch kurz anfügen, es gibt, darum lese ich unter anderem, ja, es gibt viele Gründe, die Edge so gern zu lesen, aber sie haben eine Kategorie, die ist, glaube ich, die vorletzte immer. Das ist entweder heißt die The Long Play oder The Long Game, eins von beiden. Mhm. Und das ist so eine typische Wiederkehr zu den Titeln. Und die impliziert natürlich auch, dass da AutorInnen einen Titel seit so und so vielen Jahren spielen und jetzt nochmal mit dieser Spielerfahrung, mit diesem Ludo-Kapital sozusagen nochmal an den Titel rantreten und es verschriftlichen. Und es sind, ich habe da auch noch keinen schlechten Text, ehrlich, oder wirklich schlechten Text gelesen. Es sind meistens sehr zurückgenommene, sehr reflektierte Überlegungen und Betrachtungen zu dem jeweiligen Titel. Und dieser Gedanke, dass es ein Luxus ist, an sowas zu arbeiten, den kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Das klingt.
Ich merke das ja auch in der Literatur oder im Film. Also jetzt bin ich im Film nicht so so aktiv wie mit der Lektüre. Als ich in jungen Jahren den Elric gelesen habe, war das interessante Fantasy, aber ist nicht hängen geblieben. Als ich mich 20 Jahre später damit beschäftigt habe und einen anderen Kontext hatte und Dinge vernetzen konnte, die der Michael Moorcock da erwähnte und vielleicht auch ein anderes Sprachgefühl hatte, da war die Wertschätzung eine andere, aber auch der Erkenntnisgewinn ein anderer. Aber das ist vielleicht auch etwas, was man, ja, was ohnehin für euch jetzt nichts Besonderes ist, weil es Teil der Geisteswissenschaften ist, ne, sich eben genau so mit diesen Themen zu beschäftigen.
Ja, absolut.
Ja, ich finde immer wichtig eigentlich, deswegen bin ich ja selber so ein bisschen am Rand der Game Studies jetzt, um mal so zu sprechen. Mir sind immer die Brückenschläge eigentlich zu auch, also einerseits braucht man, das sieht man auch im Band, glaube ich, man würde ja keinen Text drüber schreiben, wenn man das nicht irgendwie interessant finden würde, worüber man da schreibt oder sogar liebt. Also sehe ich jetzt Rudolf, wenn ich korrigiere mich, aber Fallout 3, da hast du schon ein sehr inniges Verhältnis zu diesem Spiel. Ja. Ich auch zu dem, aber auch zu Planescape Torment und den Goldbox-Spielen vorher und den Infinity Engine-Spielen, liegen mir irgendwie sehr am Herzen. Und trotzdem finde ich immer wichtig, dass man so ein bisschen aus dem Auge rausschielt aus dieser Games-Blase, weil es gibt manchmal besteht die Gefahr, wie du gesagt hast, Jörg, zu nah am Gegenstand zu bleiben. Und das macht dann auch blind. Jemand, der alle Querverbindungen kennt, ja, also der weiß sozusagen, wer welches Spiel in welchem Jahr maßgeblich designt hat, dem könnte trotzdem was entgehen, weil er zum Beispiel nicht auf andere Künste, auf kulturelle Praktiken, auf was weiß ich, politische Verhältnisse schaut. Ja, und das finde ich immer eigentlich das Kunststück, so auf eine seltsame Weise nah an den Gegenständen, aber zu navigieren und trotzdem sie, also sagen wir mal, nicht einfach nur als jemand, der die Gegenstände, der einfach ein Fan ist, das finde ich problematisch, ja, das, so würde ich das auch nie machen, wo ich mein eigenes Arbeiten verstehe, der nicht nur ein Fan ist, sondern irgendwie aus einer Distanz weiß, was er an diesen Gegenständen schätzt, ja, oder aus einer Nähe und Distanz gleichermaßen.
Und was ich auch unterschätzt habe eine Zeit lang ist, dass eben in diese Spiele sehr viel an Kulturen, Identitäten, Emotionen hineinfließt, im kreativen Prozess schon, bei der Recherche. Das heißt, wenn sich die Leute, die Teams, auf ein Thema einlassen, wenn sie Eindrücke sammeln, sei es künstlerische Eindrücke, visuelle, sei es erzählerische Eindrücke, dann war in Interviews meist die erste Frage: Was hat euch denn dazu inspiriert, jetzt dieses Baldur's Gate zu machen oder so? Und das ist natürlich eine allgemeine Frage, und hinter der steckt so viel eigentlich schon an Prozessen, die man dann eigentlich danach erst heraus analysieren müsste, dass man die gar nicht so einfach beantworten kann und die Leute dann meist sagen, ja, Fantasy von X bis Y. Das Spannende an den Game Studies ist, dass sie da tatsächlich durch ihre Einfallstore diese roten Fäden bis hin zur Quelle der Inspiration, dass man die danach verfolgen kann. Und ich finde, ich habe immer am liebsten die Rezensionen gelesen oder die Besprechungen, die es irgendwie geschafft haben, darauf aufmerksam zu machen, was da so für Verbindungen über den Spielspaß hinaus drinstecken. Und das ist mir auch nie wirklich so gelungen, weil ich so nah dran war ab und zu versuche ich das jetzt hinzubekommen und bemerke, wie schwierig das ist. Ich verliere sogar schon den Überblick über die ganzen Game Studies Aufsätze, die veröffentlicht werden. Von daher bin ich froh, dass dieser einfache Sammelband jetzt da ist, mit dem man sich so ein bisschen beschäftigen kann und der mich wiederum zu vielleicht zu neuen Autoren führt, die ich dann in diesem Podcast einladen kann.
Wobei man ja sagen muss tatsächlich, das heißt, da werde ich auch nicht müde, darauf hinzuweisen, wenn wir auf die Fachgeschichte letzten Endes der Game Studies blicken, dann ist das ja immer noch in meinen Augen eben nicht diese Disziplin mit diesem festen Mindset und diesem festen Methodenset und diesen festen Leitfragen. Es ist immer noch de facto ein sehr interdisziplinäres Feld, bei dem größtenteils viele Forschende mit ihren jeweiligen fachspezifischen Linsen, Methoden und Perspektiven draufblicken. Und es bringt Vor- und Nachteile mit sich, diese mangelhafte Institutionalisierung, die ich oft beklage, einfach aufgrund von vielen Sachen wie Drittmitteln und so weiter und so weiter. Aber das ist so ein bisschen auch in dem Fall vielleicht ein Vorteil, weil natürlich da von außen dann anders drauf geschaut wird als von innen nach außen. Ist dann die Melange vielleicht.
Also ich hätte noch eine andere Geschichte, die ein bisschen weniger positiv ist, zu erzählen. Ich meine, ja, das finde ich richtig, Rudolf, aber es gibt natürlich auch die Gefahr, dass der Gegenstand dadurch ganz diffundiert. Ich erinnere mich noch meine ersten Kontakte eigentlich zu, also ich hatte mit Game Studies, also Kollegen, die sozusagen in dem Feld und Kolleginnen gearbeitet haben, irgendwie was immer schon zu tun hatte, aber ja relativ spät sogar angefangen, erst mit meinem Buch irgendwie vor 10 Jahren massiv zu publizieren. Und ich erinnere mich noch, ich trete jetzt niemandem zu nahe, ich weiß auch den Namen nicht mehr der Kollegen, wie ich auf dem Deutschen Germanistentag war und da hat mir jemand echt erzählen wollen, R-Type sei ein Spiel, das man total gut durch eine narratologische Brille anschauen kann. Also dass man so eine eine Erzähltheorie aus dem Roman auf ein Shoot'em'up überträgt. Und das ist halt, da denkt man, da ist irgendwie die Gefahr, wenn man nur die Pluralität betont, ist, dass der Gegenstand irgendwie sich ganz zurückzieht. Versteht ihr, was ich meine, oder? Ja. Das heißt, der Gegenstand muss sein Eigenrecht behalten und das betrifft auch die Linien, Jörg. Ich finde ja ehrlich gesagt lobend mal, das ist ja auch in deinen Rezensionen doch irgendwie früher schon auch gelungen in Teilen. Die Linien müssen ja irgendwie, die kann man so erzählen, forensisch, weil man da steht und sagt, guck mal hier XYZ bis zur Steinzeit. Oder man kann die so erzählen, dass sie am Gegenstand was sichtbar machen, sodass der Gegenstand nicht verschwindet und man auch eine Art von Wertschätzung für den Gegenstand erhält. Und das sind eigentlich meine liebsten Besprechungen immer gewesen, die sozusagen dieses Brennen, das echte Interesse an dem Gegenstand hatten und trotzdem diese Linien gezogen haben. Versteht ihr, was ich meine, ne? Ja. Die sozusagen den Gegenstand nicht zu einem Symptom von Linien gemacht haben, sondern gesagt haben, verdammt nochmal, Demon's Souls macht wirklich was echt Interessantes und Planescape Torment auch, so verschieden sie sind, ja.
Mir ist das bei einigen Game Studies aufzusetzen auch so begegnet, dass man die Schablone erkennt. Also das, was Rudolf ansprach, ja, dass jemand aus seiner Disziplin eine etablierte Theorie, eine Schablone übernimmt und sie dann einfach überträgt. Das ist dann so, als würde ein Schreiner seine Muster für den Holzschrank übernehmen und dann sich aber dem Marmor widmen damit. Und so fühlen sich manche Aufsätze tatsächlich an, wo etwas wie eine gewisse Künstlichkeit entsteht. Und dann wird das Theorisieren, dieses akademische, sage ich auch mal, Anwenden von bestimmten Theorien auf ein Spiel, kann dann auch sehr mechanisch wirken.
Das ist schlechte Theorie, würde ich jetzt mal einfach ganz böse sagen, aus wissenschaftstheoretischer Perspektive, weil sie nicht sensitiv ist für ihren Gegenstand, ja, weil sie nicht den Gegenstand selber sprechen lassen kann, irgendwie, ja.
Ich glaube, dass ihr beide einfach Agenten des Budo-Empire seid, wie das doch bei R-Type hieß, die Invasion gestartet haben.
Ja, ja, mit Y, ja, verrückt, ja.
Ja, das Stündchen ist rum. Ich denke, das war ein interessantes Gespräch und das war schön, euch beide mal zusammen vor dem Mikro zu haben. Vielen Dank dafür.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Ich hoffe, für euch war auch das ein oder andere interessante Thema dabei. Wie gesagt, es gibt ja 50 davon. 50 zentrale Titel findet ihr in Computerspiele, veröffentlicht beim Transkript Verlag unter Game Studies, Kultur und Geschichte. Wer weiß, vielleicht habe ich ja bald den ein oder anderen Autoren hier noch vor dem Mikro, der da was beigetragen hat. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.